SWR aktuell Klimazentrale mit Werner Eckert und Tobias Koch.
Hallo Werner.
Hallo Tobi.
Ich finde es ein bisschen ironisch, dass wir heute das erste Mal nicht gemeinsam in einem Studio sind und das Internet nutzen, um uns zu sehen und aufzuzeichnen. Wir machen Videotelefonie und das an einer Folge, wo wir eigentlich darüber sprechen, wie schlecht das Internet für unser Klima ist.
Ja, hat was, ne? wir könnten ja jetzt gleich mal abschalten und würden dabei das Klima schützen. Wir könnten unser Handy wegwerfen, wir könnten darauf verzichten, Filme zu gucken, on demand, wir könnten ganz viel Gutes fürs Klima tun, aber ich glaube, das will keiner von uns. Und deswegen werden wir wieder eine ziemlich mühsame Diskussion haben, was wir wirklich tun können und wollen.
Das ist absolut unsexy, wenn wir alles abschalten würden. Ich habe mal vorhin versucht zu berechnen, was jetzt heute die klimafreundlichste Alternative gewesen wäre.
Du hast das berechnet?
Ja, Gott, hör mir auf. Es wird eine Folge mit Studien über Studien, die alle etwas Unterschiedliches sagen. Aber wenn du mit dem Zug gekommen wärst, hättest du ungefähr 6 Kilogramm CO2 ausgestoßen, habe ich berechnet.
Meinst du Baden-Baden, ja.
Mainz, Baden-Baden. Mit dem Auto wären es 33 Kilogramm gewesen. Das wäre wirklich deutlich schlecht gewesen. Und richtig kompliziert wurde es mit Datenübertragung, Videoqualität, Megabits, Bytes und so weiter. Und was die dann an CO2 ausstoßen. Ich sag mal so, es ist die klimafreundlichste Alternative, was wir gerade machen. Aber es kommt nahe ran an die Zugfahrt. So circa 3 bis 4 Kilogramm CO2. Diesen Wert übrigens, bevor wir zerrissen werden, ist wirklich mit meinen Fähigkeiten berechnet. Aber was mich überrascht hat, und das denkt man immer nicht, das Internet verursacht einfach unglaublich viel CO2. Es ist nicht einfach nur da und virtuell, es ist real.
Ja, es gibt ja sogar so Aussagen, das Internet weltweit ist das 5. größte Land, was Klimaschutz betrifft. Ne?
Da geht schon los. Siehst du, ich habe das 6. größte Land. Wenn du eine Greenpeace-Studie nimmst, die dann auch noch unsere Handys, Smartphones, ja. Tablets mitnimmt, dann sind wir schon fast beim 3. größten Land. Also da hat sich das wieder relativ gespreadet. Aber es ist ein großer Faktor.
Genau, vor allen Dingen, wenn man es auch mal auf den eigenen Haushalt runter guckt. Ich glaube, wir haben es mal kurz erwähnt. Das liegt mittlerweile durchaus in einer Größenordnung wie auch Kühlgefriergeräte oder die Warmwasserbereitung. Mhm. Ist dabei vor allen Dingen, weil die Dinger immer effizienter werden, das sogar zu überholen, kann mittelfristig der wichtigste Klimaposten im Haushalt zu Hause sein.
Genau, denn man muss ja sagen, die Anzahl der Geräte steigt. Also hat mich auch überrascht. Der durchschnittliche
Das hat dich überrascht. Guck doch mal zu Hause bei dir rum.
Ja, aber nee, mich hat nicht überrascht, dass es steigt. Das muss ich nochmal korrigieren. Mich hat überrascht, dass es so enorm steigt und wie viel es denn sind. Denn der durchschnittliche Amerikaner hat 10 Geräte zu Hause. 10. Und es soll ansteigen. Ich muss kurz auf die Zukunft gucken.
Oh, hast du eine Glaskugel oder wo guckst du gerade hin?
Ich schaue auf eine Studie. Und es sollen bald schon in 2 Jahren so 12 Endgeräte werden. Da habe ich aber auch mal selber überlegt, naja, ich habe einen Laptop, ein Smartphone, ein iPad, einen Smart TV, einen Smart Speaker, also hier Alexa und Co. Und bin dann selber schon mal gleich auf 5 gekommen. Und dann habe ich überlegt, ne, Tantchen hat einen Thermomix, selbst der ist mit dem Internet connected. Also es wird immer mehr, selbst unsere scheiß Küchenmaschine ist mittlerweile mit dem Netz connected.
Ja, und dieses Netz ist eben mehr als das Ding, was du zu Hause hast. Die Daten müssen ja irgendwie fließen. Das heißt, wir setzen beim Server an, bei der Serverfabrik, und haben die ganze Übertragung, sprich die ganze Funktechnologie da auch mit drin. Und das macht das Ganze so mächtig. Ich habe ein französisches Think Tank gefunden, die haben ein wirklich gutes Ding gemacht, weil du auf diese Problematik hingewiesen hast der Daten. Das ist The Shift Project.
Und die sagen, auch gefunden, ja.
Die sagen, es gibt eigentlich kaum direkte Messungen zum digitalen Energieverbrauch. Deswegen sind diese ganzen... Das sind Größenordnungen, über die wir da reden, nie genaue Zahlen. Und die arbeiten mit so einem Modell, um dann überhaupt zu Ergebnissen zu kommen. Das macht aber deutlich, wo mittlerweile das Problem besteht. 10 Minuten Videostreaming in HD auf dem Smartphone verbraucht so viel Energie wie ein Herd mit 2 Kilowatt Leistung auf höchster Stufe. Also das sind echte Brutzler, da kannst du was mit kochen.
Das ist richtig. Und ich muss ehrlich gestehen, mir war das so nicht bewusst. War dir das bewusst, du als Experte?
Also IT ist nicht so mein super Ding und ich bin ja jetzt auch nicht der Nerd, was das betrifft. War mir auch nicht so bewusst. Vor allen Dingen, dass das eben nicht nur an dem Gerätchen selbst hängt. Dieses Ding, was ich da in der Hand habe jetzt, das ist... vom Stromverbrauch her ja lächerlich. Also wenn du ein Handy ans Kabel hängst, da passiert nicht viel. Das ist optimiert auf Verbrauch, sonst würde es ja schon nach einer Stunde aufgeben.
Ja.
Aber seine Herstellung verbraucht unglaublich Energie. Und eben die Daten zu generieren, die mir da drauf gespielt werden und sie mir drauf zu spielen, das ist echt der Hammer. Und das siehst du nicht und das ist auch vielen Leuten völlig unklar.
Ich habe gelesen, das Borderstep-Institut für Nachhaltigkeit sagt, das Smartphone braucht in der Nutzung 20 Mal so viel Energie und CO2 wie eben das eigentliche Gerät, also die Ladung des Gerätes, weil wir eben auf die IT-Infrastruktur zurückgreifen und mit Apps agieren und mit dem Netz verbunden sind. Und ich finde das unfassbar, wenn man nämlich diese Zahlen nimmt, also wirklich diese Studien bei dieser Sachlage, das ist ja ein Superlativ nach dem anderen und es wird immer verglichen mit Ländern und das braucht so viel wie Frankreich und das braucht so viel wie Ungarn. Dir wird einfach bewusst, was für einen großen Impact eigentlich die IT hat auf das Klima und wie viel CO2 sie produziert. Aber auch, wie sie eigentlich klimaneutral sein könnte. Es gibt nämlich da auch Modelle.
Ja, wir kommen später nochmal, glaube ich, drauf, ob das wirklich klimaneutral sein kann. Aber es gibt seit vielen Jahren ja schon wirklich Bestrebungen, da Verbesserungen zu machen. Und es gibt auch viele gute Geschichten zu erzählen, das muss man auch klar sagen. Positive Aspekte. Zum einen, damit das nicht zu kurz kommt, Digitalisierung, also dieser ganze IT-Kram, hilft auch Energie sparen. Das ist in Industrieprozessen so, das ist aber auch zu Hause bei der Smart-Heizung, die früher oder später mal kommen wird, so. Natürlich ist das ein ungeheures Energiesparpotenzial drin. Und man kann wiederum in dieser ganzen Kette, angefangen beim Serverzentrum, auch sehr viel Energie einsparen. Ob das unterm Strich dazu führt, dass der ganze Sektor weniger verbraucht, oder ob wir es mit dem berühmten Rebound-Effekt zu tun haben. Das heißt, je effizienter was funktioniert, desto großzügiger nutzen wir es und treiben damit wieder den Verbrauch hoch. Das ist nochmal eine ganz andere Frage.
Der Rebound-Effekt, den du gerade erklärt hast, der ungefähr in jeder Folge vorkommt, der kam auch hier wieder vor. Interessant fand ich zum Beispiel, dass wir natürlich effizient werden, aber gleichzeitig unsere Ansprüche steigen. Heißt zum Beispiel, vor wenigen Jahren war man noch mit einer HD-Qualität, wenn man irgendwie einen Film streamt, zufrieden. Heute geht schon los, man kauft sich den 4K-Fernseher, der ja dreimal so hohe Qualität liefert wie ein HD-TV.
Okay.
Das spricht, wir haben auch eine viel höhere, eine dreimal so hohe Datenübertragung. Auch hier geht wieder der Rebound-Effekt rein. Wir sparen zwar an sich und werden effizienter, wir stellen vielleicht auf ein effizienteres System um, einen effizienteren Server, aber die Ansprüche steigen. Richtig interessant wurde das bei der Musikbranche. Weil man würde jetzt ja sagen, Mensch, die müssen keine CDs mehr pressen, die müssen das nicht mehr herstellen. Gut ist, der Plastikmüll ist unglaublich stark gesunken, aber die Treibhausgasemissionen durch Musik sind nach oben gegangen.
Ja.
Und im Jahr 2000 hat die Musikindustrie US-weit etwa 157 Millionen Kilo Treibhausgase verursacht. Im Jahr 2016 liegt die Zahl, und da schätzt man, zwischen 200 und 350 Millionen Kilo, weil wir einfach es immer und überall konsumieren.
Du bist ein Zahlenmonster heute.
Ich bin heute ein Zahlenmonster. Ich habe sehr viele Zahlen gefunden.
Ja.
Ich möchte sie raushauen. Nee, aber es ist einfach immer verfügbar. Früher hat man sich eine CD gekauft, die hat man dann irgendwie den ganzen Tag gehört. Heute streame ich Spotify und Co. laufen nebenher.
Was weißt du von früher?
Naja, 89 geboren, meine erste CD war Share mit Belief, ja, da war ein Song drauf und nochmal, ich glaube, irgendein Remix und dann hat man das halt gehört.
Ja. Ja, ganz genau und kein Bild dazu.
Ja,
ja.
Genau.
Also Videostreaming ist ganz, ganz mächtig und wird auch noch bedeutender werden bei all dieser Rechenleistung, die da drauf ist. Weltweit ist der Verbrauch von Rechenzentren um 70% gestiegen seit 2010. Das ist auch noch eine Zahl, die ich gefunden habe, die hat mich beeindruckt.
Ja, apropos beeindruckt, was mich beeindruckt hat, ich habe mal geschaut beim Videostreamen, was ja so circa knapp 80% unserer Daten im Netz ausmacht. Mhm. Also das ist auch nochmal von 2015 gestiegen, 80% Videostreaming. Was streamen wir eigentlich auch hier?
Katzenvideos.
Ja, hast du gefunden, Katzenvideos?
Nein, denke ich mir.
Ja, das ist bestimmt dabei, das fällt dann unter die YouTube-Kategorie, das sind so 21% der Videos.
Okay.
Die Zahlen sind auch wieder aus diesem französischen Think Tank. 34% fallen auf Video on Demand, also Bezahlangebote wie Amazon Prime und Netflix. Und 27% auf Platz 2 ist pornografisches Material. 80 Millionen Tonnen CO2 für Pornos im Internet.
Lass uns das mal so stehen.
Ich wusste, dass du darauf nicht eingehst.
Ja, das schafft zwar Klicks, wenn man das Wort möglichst oft sagt, aber der Fakt als solcher ist so.
Es ist real.
Ja, das ist wohl so. Die Frage ist jetzt, wie geht man mit all dem um? Wir können jetzt noch ein paar Zahlen mehr uns um die Ohren werfen, aber was passiert denn jetzt faktisch? Der Ausbau von diesen Systemen, Anbietsystemen, von Streaming, von allem Möglichen, das läuft ja. Und du wirst das auch nicht so ohne weiteres aufhalten, das eher wie Wasser, das findet immer seinen Weg. Mhm. Ich fand es mal interessant zu gucken, wo es Ansätze gibt, damit umzugehen. Also auf der Server-Ebene, da wo diese ganzen Daten gehostet werden und von wo aus sie rausgespielt werden. Das ist ein Riesenblock in diesem ganzen Theater. Da gibt es ein paar Tendenzen, die ich spannend fand. Zum einen kann man ja in eine Umgebung gehen, die Kühlung erleichtert. Mhm. Ein Server, das habe ich auch gelernt bei der Gelegenheit, so ein Serverzentrum ist eigentlich nichts, was mit Computern zu tun hat, sondern in Wirklichkeit ist das eine riesige Heizung.
Ja.
Es ist eine Heizung mit angeschlossener Rechenleistung.
Ja.
Jedes Kilowatt, jedes buchstäblich, das man da reinsteckt, wird in Wärme umgesetzt. Das heißt, das größte Problem ist da eigentlich nicht das Rechnen und das Smartphone, sondern diese enorme Abwärme, die diese Dinger haben. Und da gibt es zwei Tendenzen. Ganz viele Unternehmen bauen mittlerweile ihre Serverzentren in kühle Regionen. In Skandinavien wird viel gebaut, sogar in polare Regionen, weil dort die Umgebung kühler ist und kühlen hilft sozusagen. Und es gibt aber noch sehr viel sinnvoller, wäre es eigentlich, Schweden tut das in großem Umfang, wenn man diese Abwärme wirklich effizient nutzt. Also entweder in Fernwärmesysteme zur Heizung von Wohnungen einspeist. Da ist es dann ganz blöd, wenn das irgendwo in der Pampa im polaren Zentrum rumsteht. Da ist nämlich wenig Wärmeverbrauch. Oder man geht hin und macht mit Kraft-Kälte-Kopplung arbeitet man. Das heißt, man erzeugt aus der Wärme, der Abwärme, wiederum Kälteenergie, das geht. Und mit dieser Kälte kühlt man dann in einer weiteren Kaskade dieses Rechenzentrum. Also da sind wahnsinnige Ansätze da. Was braucht es da? Da braucht es noch mehr Anreiz, das zu tun. Der Strom ist nämlich tendenziell eben auch für diese Anwendung zu billig. Das heißt, die nehmen lieber neuen Strom, verprassen den, lassen die Wärme halt irgendwo hinweg, als ein effizientes Abwärmesystem zu bauen.
Da hätten wir wieder mal die CO2-Bepreisung, die es dann dazu geben muss, als Lenkungswirkung.
Du sagst es.
Aber ja, die Skandinavier sind da echt vorne dabei. Ich habe ein Beispiel gesehen aus Norwegen. Das Lefdal Mine Data Center. Man macht einfach so ein Rechenzentrum 500 Meter tief in einen Fjord rein und nutzt aus dem Fjord das Wasser, um das Ganze zu kühlen und nutzt auch an Strom die regenerativen Quellen, also das Wasser, was da ist, durch Wasserkraft. Richtig interessant fand ich übrigens ein Beispiel aus Stockholm, da wird das schon so gemacht. Das Rechenzentrum dient quasi als Heizkraftwerk. Mhm. Es wird quasi nicht nur klimaneutral dadurch, sondern das ist ein Rechenzentrum, was klimapositiv ist. Und das ist natürlich State of the Art. Da müssten wir hin bei diesem weltweiten Anstieg an Daten.
Ja, das ist zumindest der Ansatz auf dieser Ebene, wenn du nicht generell wieder mal verzichten willst. Ja, braucht man solche technischen Neuerungen, die sind da. Frage, warum werden sie nicht umgesetzt? Eben Firmen investieren nur in sowas, wenn es sich innerhalb von 2 bis 3 Jahren amortisiert. Sonst nehmen sie kein Geld in die Hand. Also sie wollen nach 2 bis 3 Jahren mehr in der Kasse haben als vorher. Und davon sind solche Techniken manchmal entfernt, weil sie sich on the long run, also auf lange Sicht, wirklich doll lohnen. Aber das entspricht einfach nicht der Logik unserer Bilanzen.
Dass wir verzichten, daran glaube ich mal wieder nicht.
Denn wollen wir ja auch gar nicht drüber reden.
Da wollen wir auch gar nicht drüber reden. Wir werden immer mehr Menschen nutzen auch das Internet. Wir schieben unsere Daten in die Cloud, wir speichern sie nicht mehr lokal, wir streamen, wir reden über autonomes Fahren mit einem enormen Datenverbrauch, über Smart Speaker. Ich glaube einfach, dass wir nur an der Infrastruktur arbeiten können, weil der Datenverbrauch wird steigen.
Ja.
Wenn wir aber bei dem Punkt bleiben, also wir haben gemerkt, wir verzichten nicht, was denn jeder Einzelne von uns tun kann, ist das wieder sehr ernüchternd. Was man sagen kann, besser im WLAN oder im LAN surfen zu Hause, anstatt im mobilen Netz, denn das mobile Netz hat einen deutlich höheren Energieverbrauch. Für mich ist noch wichtig, Musik Man konsumiert heute auf YouTube Musik und schaut die Videos. Das braucht enorm mehr Daten, also Musik nicht auf YouTube gucken und Filme nicht nebenher laufen lassen, weil man einfach so gewohnt ist. Es ist einfach immer verfügbar und man hat einfach gar nicht im Kopf, dass da gerade enorm viel Energie verbraucht wird.
Exakt, wenn ich nur Musik, das kommt mir gar nicht in den Sinn. Wenn ich nur Musik hören will, dann würde ich das ja sowieso nicht über YouTube machen, aber ist schon wahr. Viele tun das wahrscheinlich, ohne darüber nachzudenken, ne?
Genau, das ist eben das Problem. Also es läuft auch immer weiter. Na, also du hast dann, bei der Arbeit lässt du so einen YouTube-Song laufen und der läuft quasi einfach stundenlang weiter und du verbrauchst eine enorme Menge an Daten. Jetzt kann man ja noch sagen, es gibt auch gute und schlechte Anbieter, zumindest, also jetzt mal in Anführungszeichen. Das hat Greenpeace untersucht. Man muss schon sagen, dass die großen Apple, Facebook und Google daran arbeiten, zumindest ihren Strom aus regenerativen Quellen zu holen. Die sind da auch schon recht gut dabei. Eher schlecht sieht's aus bei Amazon, Netflix und natürlich auch bei Amazon Prime. Auch bei Spotify ist es noch nicht so super, wie es läuft.
Ja, man muss immer sehen, das ist die drittbeste Lösung, wenn ich dann Ökostrom an so einer Stelle nehme. Den könnten wir auch für ganz viele andere Dinge gut gebrauchen. Er wird halt trotzdem von diesen Unternehmen verbraucht. Aber du hast schon recht, besser ist es, wenn man da darauf achtet, dass das dann wenigstens ein Unternehmen ist, was sich klimaschonender verhält. Das Gleiche gilt ja auch bei den Geräten selbst, die ich einsetze. Da waren wir jetzt noch gar nicht so. Ich kann natürlich auch bei meinem Endgerät ein bisschen was beachten. Zum einen gibt es wohl Standards. Also es gibt zum Beispiel blaue Engel in einigen Bereichen, ganz wenig verbreitet, aber werden in jeder Hinsicht als besser eingeschätzt, genauso wie ein TCO-Certified-Label. Auch das kann bei Monitoren zum Beispiel helfen. Es gibt Ökosiegel, die halt wirklich ein bisschen was bringen. Viel mehr bringt aber, wenn man mal ab und zu eine Gerätegeneration auslässt. Also beim Smartphone zum Beispiel sagt, okay, klar, kann ich nach 2 Jahren ein neues haben, aber vielleicht lasse ich mal eins aus und habe nach 4 Jahren dann ein super neues und helfe mir irgendwie über die Reihe. Weil 70% der Energie, die da verbraucht wird durch das Gerät, steckt in dem Gerät selbst drin. Und wenn ich eins nicht kaufe, dann habe ich eine Menge Gutes getan. Und da muss man auch sagen, mal jenseits des geilen Effekts, ich habe das Neueste, kann es wirklich mehr als das Alte?
Das hat auf jeden Fall Lenkungswirkung. Also da können wir was tun, da hat der Verbraucher das tatsächlich in der Hand. Problem ist natürlich, dass viele Geräte gar nicht darauf angelegt sind vom Hersteller, dass sie lange halten. Also wenn die Reparatur irgendwann fast teurer ist als eben ein neues Modell, dann denkst du dir halt schon, naja, warum, ne?
Ja, wobei ich glaube, da gibt es unterschiedliche Denkweisen auch. Ich glaube, es gibt auch viele junge Leute, die heute denken, da kann man aber was machen. Und es gibt ganz viele Ersatzteile, auch für iPhones, auch für moderne Geräte, selbst für die, die angeblich nicht reparabel sind. Ich weiß, mein Sohn zum Beispiel hat das alte iPhone meiner Tochter mehrfach gerettet, in Anführungszeichen. Nur ist der Maschinenbauer und versteht ein bisschen was von solchen Dingen. Aber man kann auch an denen offensichtlich eine Menge machen.
Auf jeden Fall. Ich möchte auch noch eine Lanze brechen, weil wir natürlich sehr negativ über das Netz und seine Auswirkungen reden. Es hat natürlich auch Einsparpotenzial.
Ja.
Ich glaube, das kannst du auch ziemlich gut beurteilen. Ich meine, allein E-Mails. Wir schreiben uns E-Mails. Wir verschicken uns nicht mehr Briefe. Wir machen jetzt eine Videotelefoniekonferenz. Ich meine, man fliegt halt auch immer noch nach San Francisco, weil die Firma sich da mietet und irgendwie zusammenkommt. Das lässt sich heute halt über Videotelefonie regeln. Man geht ins Homeoffice quasi. Man bleibt auch mal zu Hause und fährt nicht zum Arbeitgeber. Das hat natürlich auch unglaublich viel Einsparpotenzial, weil einfach Flüge nicht stattfinden zum Beispiel.
Du, das ist es ja. Das Potenzial hat das. Aber zu deinem Beispiel E-Mails.
Oh, jetzt kommt wieder das papierlose Büro, ne?
Nee, aber weißt du, wie viele Briefe in Anführungszeichen wir früher gekriegt haben in so einer Redaktion und wie viele E-Mails wir kriegen? Der Faktor 100 ist da bestimmt nicht übertrieben.
Okay.
Ja, das heißt, ja, das stimmt. Natürlich ist eine E-Mail sehr viel effizienter als ein klassischer Brief mit all dem Theater drumherum. Aber die Masse macht's an dieser Stelle. Nur um den Zusammenhang klar zu machen. Mir ist schon klar, dass wir nicht mehr zurück wollen zur Zeit der Postkutschen. Da habe ich auch gar keine Lust drauf.
Ja, so, und was ist unser Fazit heute? Der Datenverkehr steigt, alle 18 Monate verdoppelt sich der Datenverkehr. Wir setzen auf die Rechenzentren und auf ihre Klimabilanz, die positiver wird.
Ja, also ich glaube auch, dass wir in diesem Sektor am allerwenigsten weiterkommen mit irgendwelchen Verzichtsdebatten und Einschränkungen, weil A, eben viel Gutes drinsteckt, auch viel Potenzial zum Energiesparen, weil auf der anderen Seite das auch ein Zukunftssektor ist. Also das, ich finde, lieber beim Auto und lieber beim Verkehr und in diesen Sektoren mal über Einschränkungen nachdenken, die sind von gestern. IT ist sicherlich heute und morgen. Also wäre ich da auch weniger pingelig, was diese Fragen betrifft. Aber in dem Kontext muss man natürlich dann schon gucken. Also angefangen beim Klimazentrum, für das es übrigens auch blaue Engel gibt. Da muss man wahrscheinlich mehr für promoten, dass das bewusst wird. Leute, auch da muss alles Mögliche getan werden, damit man vorankommt. Ganz praktisch, ich habe von dir gelernt, ich werde bei YouTube ganz bestimmt nicht Musik hören und dabei nicht auf den Bildschirm gucken. Was soll das? Ich mache schon immer gut, aber das, glaube ich, ist praktisch. Nutze ich ein Handy so lange, wie es vernünftig zu nutzen ist, und das deutlich länger als 2 Jahre. Und wir haben zu Hause ein Notebook mit einer mäßigen Leistung, weil hohe Rechenleistung immer auch bedeutet höheren Stromverbrauch. Notebook verbraucht weniger als ein Desktop-Rechner und ich brauche keinen heißen Gamer und der braucht eben entsprechend weniger Strom. Auch das kann man zumindest ja mal tun.
Genau, ich glaube, es geht einfach auch um das Bewusstsein jedem von uns, und das habe ich gelernt bei der Recherche, alles immer verfügbar zu haben an Daten und irgendwie einfach einen Film nebenher laufen zu lassen, das verbraucht Strom und das schadet dem Klima. Das heißt, einfach mal ein bisschen bewusster machen, dass das schon ein ganz schöner Luxus ist.
Ja, und vielleicht das ein oder andere Telefonat einsparen. Es ist so schön, wenn es mal still ist.
Ja, das sagst du doch nur, weil du telefonieren hast. So. Ja. Ganz ehrlich. So, dann sagen wir Tschüss für diese Woche, hören uns nächste Woche wieder. Und Werner, wir beenden jetzt diese Videotelefonie. Das kostet alles Klima.
Ja, dann ciao.
Ciao.